Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Es freut mich, dass ich heute einmal wieder unter euch sein darf, in eurer Mitte sein darf. Und der Predigttext, den wir heute gemeinsam betrachten wollen, der steht im Psalm 2. Und ich bitte euch, das einmal mit mir aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Psalm 2. Und ich werde es aus der Schlachterübersetzung vorlesen. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen. Wohl allen, die sich bergen bei ihm. Lasst uns beten. Du allmächtiger, großer Gott, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Geist uns dein Wort aufschließt. Und dass du unsere Herzen weich machst und aufnahmefähig für deine gute Saat. Amen. Aus Nacht und finsterer Wüstenei, pechschwarz, die nirgends Licht verheißt, dank ich den Göttern, wer's auch sei, für meinen unbezwungenen Geist. Mich traf das Schicksal grausam schwer, hab nicht gezuckt noch Angst gezeigt. Es knüppelte blind um sich her, mein blutend Haupt blieb ungebeugt. Nach diesem Ort von Zorn und Leid drohen leere Stätten ohne Sinn. Doch auch der wilde Flug der Zeit soll stets mich finden, stolz und kühn. Egal, was einst der Richter spricht, wie hoch die Strafe, die mir droht, ich sage ihm ins Angesicht, ich bin und bleib mein eigener Gott. Dieses Gedicht wird von manchen als der poetische Mittelfinger der Menschheit gegenüber das Universum oder noch genauer den Schöpfer des Universums betrachtet. William Ernest Henley, ein bekennender Atheist, schrieb es während seines Kampfes mit der Krankheit Tuberkulose. Und im englischen Original heißt es dort, er nennt sich selbst den Herrn seines Schicksals und den Kapitän seiner Seele. Und mit diesen Worten schlägt er in die gleiche Kerbe wie sein deutscher Zeitgenosse Friedrich Nietzsche, der einst so bekanntlich sagte, Gott ist tot und Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Der Mensch will sich nicht einer höheren Autorität unterordnen. Er will selbst der Herr seines Schicksals und der Kapitän seiner Seele sein. Und so erklärt er Gott kurzerhand für tot. Und während diese Philosophie der Ablehnung Gottes maßgeblich den Westen des 21. Jahrhunderts prägt, versammelt sich heute am Sonntag die Christenheit auf aller Welt, um ihrem Gott und seiner Königsherrschaft zu gedenken. Der heutige Predigttext im Psalm 2 zeigt uns auf, dass diese Ablehnung der Herrschaft Gottes gar kein neues Phänomen ist. Der Mensch meint ja immer, dass er ganz neue bahnbrechende Erkenntnisse hat und in Wahrheit ist das eigentlich ein alter Hut. Ich möchte den Predigttext in drei Punkte gliedern. Wir wollen uns erstens anschauen den Aufstand der Erdlinge. Das sind die Verse 1 bis 3, der Aufstand der Erdlinge. Dann wollen wir uns die souveräne Herrschaft Gottes anschauen. Das sind die Verse 4 bis 9, die souveräne Herrschaft Gottes. Und letztlich der dritte Punkt, der Aufruf zur Kapitulation. Das sind die Verse 10 bis 12. der Aufruf zur Kapitulation. Lasst uns mit unserem ersten Punkt starten, der Aufstand der Erdlinge. Unser Psalm beginnt mit den Worten: Warum toben denn die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das Erste, was wir hier sehen, ist eine Frage. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? David drückt seine Fassungslosigkeit aus. Warum um alles in der Welt rebellieren die Menschen gegen Gott? Warum rebellieren sie gegen seinen gesalbten König? Es mag sein, dass David da einen historischen Feind vor Augen hatte, die Begebenheit mit einem Nachbarstaat, die ihn angegriffen haben. Noch viel mehr aber als irdische Feinde Davids macht uns das Neue Testament klar, dass es ein prophetisches Wort auf Jesus Christus hin ist. Jochen hatte es bereits vorgelesen in Apostelgeschichte 4, Vers 27 wird genau dieser Vers zitiert. Und da sagen die Jünger: Ja, wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt mit den Heiden und dem Volk Israel. Jesus, der seinen Dienst mit der Verkündigung des Reiches Gottes begonnen hatte und dann dessen Anbruch bestätigte durch seine Wundertaten und dann auch am Palmsonntag als König in Jerusalem einzog, er wurde gekreuzigt, hingerichtet von den Menschen, Juden wie Heiden gleichermaßen. Und so heißt es hier in Vers 2, die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Die sonst so zerstrittenen Herrscher dieser Welt finden dann zur Einheit, wenn sie einem gemeinsamen Feind gegenüberstehen, nämlich Gott. Und ich finde es geradezu bezeichnend, dass Herodes und Pilatus an dem Tag zu engen Freunden wurden, diese ehemals zerstrittenen Feinde, als Jesus Christus verurteilt wurde. Die Welt rebelliert und vereint sich gegen Gott und seinen Gesalbten und an dieser Stelle mag ich sagen auch gegen sein Volk. Das Jahr 2016 war in puncto Christenverfolgung das blutigste Jahr, das wir in unserer Historie kennen. 90.000 bis 110.000 Tote allein wegen des Glaubens an Jesus Christus. Die Frage ist aber, warum toben denn die Völker? Und die Antwort ist ganz simpel, weil Gott über diese Erde seine Herrschaft beansprucht. Und das empfinden die Menschen wie Ketten und Fesseln. Ja, Vers 3 sagt hier: Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Wäre Gott, wie Aristoteles einst sagte, ein unbewegter Beweger, hätte niemand ein Problem. Hätte sich Gott nach der Schöpfung aus dem Staub gemacht und die Welt sich selbst überlassen, da würde kein Mensch auf die Idee kommen, sich gegen ihn aufzulehnen. Nun sagt uns die Bibel aber, dass Gott kein unbewegter Beweger ist, sondern er ist, wie Vers 2 er sagt, er ist der Herr, Jahwe. Er ist der Gott, der sich dieser Welt persönlich, sogar mit seinem Namen offenbart hat. Und es ist der Gott, der den Bewohnern dieser Welt Gebote gegeben hat, nach welchen sie sich richten sollen. Und es ist der Gott, der von seiner Schöpfung erwartet, dass sie ihm dient, ihn anbetet und ihm gehorsam ist. Und es ist den Menschen zuwider. Der Mensch will selbst der Herr seines Schicksals und er will der Kapitän seiner eigenen Seele sein. Er will sein eigener Gott sein. Und das, ihr Lieben, reicht zurück bis ganz an den Anfang, im Garten Eden. Dort, als die Worte der Schlange so verführerisch klangen: Mensch, an dem Tag, da du von der Frucht isst, da werden dir die Augen geöffnet und du wirst sein wie Gott. Sein wie Gott, das will der Mensch. Von Adam an bis ins 21. Jahrhundert. Und der Mensch hat es wirklich auf vielfältige Art und Weise ausprobiert, sein zu können wie Gott. Machthaber haben sich seit jeher als Götter verehren lassen. Ob es Nebukadnezar war, damals in Babel, ob es Nero war, in Rom, ob es Hitler war oder heute auch Kim Jong-un. Religiöse Menschen versuchen, sich eigene Götter zu schaffen. Sie stellen sich über Gott, indem sie sich nach ihrem Gutdünken und nach ihrem Ebenbild einen Gott schaffen. Und manch einer mag denken, das ist vielleicht ein Phänomen der Antike oder von irgendwelchen Urwaldbewohnern. Ich glaube, das ist auch genau das, was wir im Westen des 21. Jahrhunderts sehen, wenn Menschen sagen, wie Gott denn sein darf und wie nicht. Wir kennen vielleicht diese Formulierung, ein Gott der Liebe kann ja nicht. Der Humanismus ist in seiner Essenz nichts anderes als die Selbstergötzung des Menschen und die Rebellion gegen Gott. Indem er Gott für tot erklärt und den Menschen selbst zum Maß aller Dinge macht, die menschliche Vernunft, die menschliche Erfahrung und das menschliche Gefühl entscheiden über Recht und Unrecht, nicht Gott. Der Hedonismus widmet sich ganz seinen vier Göttern, ich, mir, meiner und mich, und versucht sie zu befriedigen. Und so weiter und so fort, wir sehen das hier wie in Vers 3. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der Mensch versucht, Freiheit zu gewinnen, indem er sich von Gott entfernt und seine eigenen Gebote entwirft. Und paradoxerweise ist es gerade diese Emanzipation von Gott, die ihn in Sklaverei führt. Autonomie von Gott führt niemals zur Freiheit, sondern immer zu Chaos, Sklaverei und Zerstörung. Der Mensch denkt, er wäre frei, wenn er seinen Trieben folgen kann. Und in Wahrheit wird er dabei zum Sklave der Sünde. Getrieben folgt er seinen Begierden, folgt er seinem Fleisch, weil er gar nicht anders kann. Sex, Macht und Reichtum sind seine Götzen und er muss ihnen gehorchen. Und der Mensch denkt auch, dass er Ordnung und Glück schaffen kann, indem er eigene Gesetze aufstellt. Er will selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und heute betrachten wir es als revolutionäres Frauenrecht, wenn die Frau über das Leben ihres Kindes entscheiden darf. Aber in Wahrheit bedeutet das bei ca. 100.000 Abtreibungen in Deutschland, dass genau 50.000 junge Frauen nicht gefragt werden, ob sie leben möchten. Die Autonomie des Menschen von Gottes guten Geboten führt immer ins Elend. Und wer wissen will, wie katastrophal das wirklich im extremen Ausmaß ist, der muss nur mal das Buch der Richter aufschlagen. Der Satz, jeder tat, was recht war in seinen Augen, gehört meines Erachtens mit zu den schrecklichsten Formulierungen in der Bibel. Und ihr Lieben, ich glaube, auch wir als Christen können hin und wieder dazu geneigt sein, irgendwie zu glauben, dass wir vielleicht bessere Pläne für unser Leben haben als Gott. Und wir versuchen dann, von Gottes Normen abzuweichen und vielleicht einen eigenen Pfad geben, vielleicht nur in Trivialitäten. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch immer wieder feststellen, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, dann führen diese in die Sackgasse. Denn wisst ihr, wann diese Erdenzeit am schönsten war? Damals im Paradies, als der Mensch ganz unter Gottes guter Herrschaft lebte. Und selbst in der gefallenen Schöpfung in Israel, die guten Zeiten des Volkes Israels waren immer die, wo das Volk in Gottes Bahnen gewandelt ist. Und auch die moderne westliche Welt ist maßgeblich vom christlichen Erbe eigentlich geprägt. Unser ganzes Sozialnetz, die Bildung, ja, die wissenschaftlichen Tugenden, alles das fruchtet nicht auf humanistischen Errungenschaften, sondern eigentlich auf der Heiligen Schrift und dem biblischen Weltbild. Aber wenn der Mensch sich von Gott entfernt und sich selbst zum Maß aller Dinge erhebt, dann artet alles in Maßlosigkeit aus. Und ich denke, auch das hat uns die Geschichte immer und immer wieder bewiesen. Und auch die Tagesnachrichten, wenn wir sie heute aufschlagen. Aber nichtsdestotrotz, der Mensch lässt sich nicht eines Besseren belehren. Er rebelliert weiter. Er will der Herr seines Schicksals und der Kapitän seiner Seele sein. Nun ist die Frage, wie antwortet Gott eigentlich im Himmel auf diesen Aufstand? Und es führt uns zu unserem zweiten Punkt, die souveräne Herrschaft Gottes. Die Bewohner der Erde rühmen sich ihrer unbezwungenen Seele, aber Gott antwortet in Vers 4, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Gott reagiert auf das rebellische Treiben der Menschen mit Lachen. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott sitzt erhaben im Himmel auf seinem Thron und er schaut runter auf die Erde, vielleicht schiebt er ein paar Wolken zur Seite. Und dann sieht er die Menschen, wie sie sich selbst für Gott erklären, wie aufständisch sie sind. Und als er das sieht, dann lacht er. Er lacht. Und was uns hier beschrieben wird, ist nichts Geringeres als der Ausdruck der absoluten Souveränität und Überlegenheit Gottes über alles, was der Mensch tut und was auf Erden geschieht. Und das sehen wir vielfach in der Schrift damals, zum Beispiel beim Turmbau zu Babel. Als die Menschen sagten, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen. Als Gott es sah, wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gelacht. Es heißt, er stieg hinunter auf die Erde und als er diesen Turm gesehen hat, da hat er ihn wie eine Sandburg weggewischt. Und Nebukadnezar, der große König von Babel, der sich seiner Macht rühmte, er sagte, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zu meiner königlichen Residenz und meiner gewaltigen Macht zur Ehre meiner Majestät? Als Gott das gehört hat, da lachte er. Und was ist passiert? Das stolze Mundwerk von Nebukadnezar wurde behandelt mit der Grastherapie. Er wurde wie die Esel und musste Grasmampfen, der große König von Babel. Oder damals, als die Philister die Bundeslade Gottes gestohlen hatten und sie in den Tempel ihres Götzen Dagons stellten und sich gerühmt hatten über ihren Sieg über Israel und dachten, wir haben den Gott Israels und sein Volk bezwungen. Wisst ihr, was passiert ist? Sie kamen am nächsten Tag in ihren Götzentempel und sahen ihren Götzen auf dem Angesicht liegen vor der Bundeslade Gottes. Und man mag sagen, als Pilatus und Herodes gemeinsam den Sieg über Christus feierten, da hat Gott gelacht, denn 3 Tage danach hat er seinen Sohn aufstehen lassen mit Majestät und Herrlichkeit und er sitzt nun im Himmel zur Rechten Gottes. Oder als William Ernest Henley und Friedrich Nietzsche Gott für tot erklärten und sich selbst zu den Kapitänen ihres Lebens machen, auch da hat Gott gelacht und es ist meines Erachtens kein Wunder, dass Friedrich Nietzsche wahnsinnig wurde im Alter. Gott ist absolut souverän und ich kann es eigentlich gar nicht besser beschreiben als Nebukadnezar. Nachdem dessen Ego therapiert wurde, sehen wir den großen König von Babel folgende Worte sprechen. Es heißt, da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Auch wenn die Menschen toben und rebellieren mögen, Gott herrscht souverän. Und wenn man diesem souveränen Gott gegenübersteht und wenn man das hört, wie mächtig er regiert über alles, was auf dieser Erde ist, da kann das in manchen von uns auch Furcht erregen. Aber wisst ihr was? Ich glaube, dass die Souveränität Gottes der größte Trost ist, den ein Christenmensch eigentlich haben kann. Wenn du in dein kleines Leben schaust, mit diesen großen Anfechtungen, die du nicht bewältigen kannst, weißt du was? Da ist jemand, der regiert souverän über jedes Staubkorn, das in diesem Universum irgendwo sich durch die Luft bewegt. Da ist einer, der jedes Haar auf deinem Haupt gezählt hat und er entscheidet die Sekunde, wann es von deinem Haupt fliegt. Die Souveränität Gottes ist der größte Trost, den du haben kannst, wenn du weißt, dass dieser Gott dein Herr und Vater ist. Als erste Reaktion sehen wir hier also die Souveränität Gottes. Als zweites wird uns die Gerechtigkeit Gottes beschrieben, und zwar in Form seines Zornes. Gottes Zorn ist letztlich nichts anderes als der Ausdruck des Verlangen Gottes, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und so heißt es hier in Vers 5, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berg. Ihr Lieben, Gott wird dem Toben der Menschen einmal Einhalt gebieten. Er wird den Aufstand beenden, und alle, die jetzt über ihn spotten, über seinen Sohn, über sein Volk, die werden einmal seinen Schrecken spüren. Und dies alles wird geschehen, heißt es hier, durch den König, den er auf seinem heiligen Berg eingesetzt hat. Gottes souveräne Herrschaft und Gerechtigkeit wird auf Erden sichtbar werden durch König Jesus. Und so beschreiben uns das die Verse 7 bis 9. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Hier wird uns die Perspektive des Königs beschrieben, also Jesus, was der Vater vor Zeiten geplant und beschlossen hat. Der Vater sprach zum Sohn, du bist mein Sohn und heute habe ich dich gezeugt. Dieser Vers wird dreimal im Neuen Testament aufgegriffen an verschiedenen Stellen und jedes Mal wird ein anderer Aspekt der königlichen Herrschaft Christi damit aufgezeigt. In Hebräer 1, Vers 5 wird dieser Vers zitiert und da wird dann gesagt, dass Jesus nicht nur Herr über diese Erde ist, sondern über alle Engelsmächte und alles, was in der geistlichen Welt ist. In Hebräer 5, Vers 5 wird dieser Vers wieder aufgegriffen und dort wird uns gesagt, dass dieser große Herrscher nicht nur König ist, sondern Jesus ist auch Priester. Und damit wird quasi die Doppelwürde ausgedrückt. Christus ist derjenige, der diese Welt richtet, aber Christus ist auch derjenige, der für die Seinen eintritt und sie errettet. Und letztlich beschreibt Apostelgeschichte 13, Vers 33 mit diesem Vers, dass die Königsherrschaft Jesu bewiesen wurde, bestätigt wurde, als er von den Toten auferstand. Und dass das auch für uns das Zeichen ist, woran wir glauben können, dass wir einmal auferstehen werden. So wie Gottes souveräne Herrschaft sich vorher ausgedrückt hat im Lachen, sehen wir hier in Vers 8, dass er alles den Händen Jesu übergeben hat. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Ihr Lieben, Jesus Christus ist Herr dieser Welt. König Jesus regiert diese Welt. Alle Völker auf dieser Erde, jeder Mensch, jeder Fleck ist sein Eigentum und sein Erbe. Oder wie Abraham Kuiper es einst so trefflich formulierte, es gibt nicht einen Quadratzentimeter im gesamten Bereich der menschlichen Existenz, über den Jesus, der souveräne König, nicht ausspricht, er gehört mir. Alles ist Eigentum von König Jesus und alles untersteht seiner souveränen Herrschaft. Und noch mögen die Könige und Fürsten dieser Welt sich gegen diese Herrschaft auflehnen. Aber es wird der Tag kommen, da wird Jesus mit Macht und Herrlichkeit auf dieser Erde erscheinen. Und er wird diesem Treiben ein Ende machen. Und ein jeder, der ihn jetzt spottet, der wird zu den Felsen schreien, verbergt uns vor dem Zorn des Lammes. Oder wie Vers 9 hier sagt, Jesus wird seine Widersacher wie Tonkrüge zerschmettern. König Jesus wird uns hier als die Exekutive der Herrschaft und Gerechtigkeit Gottes auf Erden beschrieben. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und darum schreibt Paulus auch in Philipper 2 ein, jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Wirklich, jeder wird sich vor ihm beugen. Auch du. Egal wie du jetzt Jesus gegenüberstehst, ob du ihn als deinen Herrn liebst und ihm nachfolgst oder ob du gegen ihn rebellierst, dein Knie wird sich vor ihm beugen. Ihr Lieben, das ist unser Jesus. Kennen wir ihn so? Ich habe das Gefühl, dass er häufig so nicht mehr beschrieben wird, dass wir nur den anderen Aspekt von ihm betonen, seine Gnade und Barmherzigkeit. Ja, Jesus ist Lamm, aber er ist auch Löwe. Und ich denke, wir müssen diese beiden Perspektiven von Christus wirklich in der Waage halten. Wenn wir an seine Schwachheit denken, als er Mensch wurde, als kleines Kind in der Krippe lag, und dann als der geringste aller Menschen am Kreuz starb, da dürfen wir nicht vergessen, dass derjenige, der da am Kreuz hing, der König aller Könige ist, der einmal diese Welt richten wird, vor dem jedes Knie sich beugen wird. Und gleichsam, wenn wir seine Königsherrschaft beschreiben, da dürfen wir nicht vergessen, dieser allmächtige König, er ist gleichsam auch der gute Hirte. Er ist derjenige, der die Seinen, zerbrochene Sünder, die zu ihm kommen und um Gnade bitten, er nimmt sie wie Schafe auf die Arme. Er ist der gute Hirte. Wir müssen Jesus Christus in all seinen Facetten betrachten und wirklich kennen. Als Lamm und als Löwe, als Knecht und als Diener, wie auch als König und als Herrscher. Er ist derjenige, der sein Volk rettet, und er ist derjenige, der seine Feinde erbarmungslos richten wird. Es ist eigentlich erst die Macht und die Herrlichkeit, die die Gnade Christi so groß machen. Denn Gnade ist immer der Ausdruck von Souveränität. Es kann sich immer nur der Größere dem Kleineren erbarmen. Und wie gut ist es, dass derjenige, der sich uns erbarmt, der uns ein ewiges Heil zuspricht, ein so großer und mächtiger König ist. Ihr Lieben, egal ob die Welt Gott für tot erklärt und über Jesus lacht, er ist der König in Ewigkeit. Und eben deshalb möchte ich nochmal dieses Zitat von Kuiper euch weitergeben. Es gibt nicht ein Quadratzentimeter im gesamten Bereich der menschlichen Existenz, über den Jesus, der souveräne König, nicht ausspricht: er gehört mir. Und weil das die Realität ist, folgt der dritte Punkt. Der Aufruf zur bedingungslosen Kapitulation. Lest mit mir die Verse 10 bis 12. Dort heißt es: So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und freut euch oder frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege. Denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Gott fordert die Menschen zur bedingungslosen Kapitulation auf. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus diese Welt richten wird. Aber dieser Tag ist noch nicht gekommen. Noch ist Gnadenzeit. Jesus bietet Frieden an mit dieser rebellischen Welt. Aber Jesus stellt die Bedingungen. Und ich habe euch mal ein kleines Zitat aus Wikipedia mitgebracht. Was ist bedingungslose Kapitulation? Bedingungslose Kapitulation bedeutet, dass die Verliererpartei, also die Erdlinge, der Siegerpartei, also König Jesus, das Recht einräumen, alle politischen und gesellschaftlichen Angelegenheiten im Verliererstaat, das heißt die Erde, zu regeln. Jesus Christus ist für Frieden, aber er selbst legt die Bedingungen fest. Und im hebräischen Urtext sehen wir hier Imperative. Das ist die Befehlsform, das ist keine Verhandlungsbasis. Lasst uns diese Bedingungen anschauen. Erstens, Menschen, nehmt Verstand an. Vers 10 sagt: Seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Man könnte etwas polemisch und überspitzt sagen: Gott fordert die Menschen auf, nicht weiter töricht zu sein. Ihr Lieben, von Anfang an bis zum Ende berichtet uns die Bibel, dass Gott nicht nur ein Herrscher ist, sondern dass er ein wundervoller und guter Herrscher ist, der alles zum Besten macht für die, die auf ihn trauen. Und darum stellt David ja auch diese Frage im Eingang: Warum toben die Menschen eigentlich? Welchen Grund haben sie, sich diesem König zu widersetzen? Es ist doch kein Tyrann. Es ist doch der Gott, der alles so wundervoll geschaffen hat, der alles so gut gemacht hat, all die Dinge, die dich erfreuen. Denk mal darüber nach, was dich so erfreut. Ich liebe Nutella. Welche Freude, dass Gott solche Geschmäcker erschaffen hat. Das zeugt doch von seiner Güte, wie gut er ist. Hier der Psalmist David sagt, nehmt Verstand an. Er kennt, wer Gott ist, er kennt, wie gut er ist und er kennt, wie mächtig er ist. Zweitens, die zweite Bedingung, tut Buße. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Lieben, Gott ist derjenige, der zürnt. Und vor seinem Zorn muss man sich in Acht nehmen. Aber es ist doch auch der Gott, der seinen Sohn sandte ans Kreuz, damit er gerade für diesen Zorn gerade steht. Gott gebietet allen Menschen, heißt es in der Apostelgeschichte, Buße zu tun. Denn es wird der Tag des Gerichtes kommen über diesen ganzen Erdkreis. Es ist kein Angebot, das Gott macht. Mensch, wenn du möchtest, darfst du umkehren. Gott gebietet es. König Jesus gebietet es. Aber es heißt hier auch in Vers 13, wohl allen, die darauf trauen, die auf ihn trauen. Die Formulierung ist ganz interessant. Das heißt hier, küsst den Sohn. Und wisst ihr was? Ich denke, die beste Erläuterung für das, was es heißt, den Sohn zu küssen, die sehen wir in Lukas 7, Vers 37. Als diese Sünderin aus der Stadt zu Christus kam, und unter Tränen und kraftlos brach sie zusammen vor ihm und weinte an seinen Füßen und küsste ihn. Wenn es hier heißt, küsst den Sohn, dann ist es nicht der Ausdruck, einen schrecklichen Tyrannen mit Handkuss zu begegnen. Es ist der Ausdruck einer zerbrochenen Seele, die sich zu ihm wendet und weiß, ich habe rebelliert und ich habe nichts verdient vor dir, aber du bist ein gnädiger König. Erbarme dich mir, rette mich und schenk mir ein Leben, das wirklich Freude ausstrahlt. Küss den Sohn ist der Ausdruck eines Menschen, der erkennt, dass er falsche Wege gegangen ist, aber weiß, dass der Herr, zu dem er sich wendet, ein Herr voller Barmherzigkeit ist. Tut Buße. Und die dritte Bedingung, die hier gestellt wird, ist das, gebt euch ganz eurem König hin. Vers 11 sagt, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt oder freut euch mit Zittern. Du magst dich jetzt fragen, was kann ich für einen so großen König eigentlich tun? Ja, Apostelgeschichte 17, da heißt es in Vers 24 und 25, der Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gebaut sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden bedienen, als ob er etwas benötigte, da er doch selbst allem Leben und Odem und alles gibt. Wie also kann man einem so großen König dienen? Und ich denke, die Antwort sehen wir zum Beispiel beim Volk Israel. Als Israel in der Gefangenschaft in Ägypten war, da hat Mose Gottes Wort an den Pharao gerichtet und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Warum? Damit sie mir dienen in der Wüste. Und wenn man dann die Geschichte anschaut, wie hat Israel Gott gedient? Im Gehorsam, im Glauben, in der Anbetung. Dient dem Herrn, indem ihr euer Leben ihm ganz hingebt. Dient ihm wie einem König. Singt nicht nur davon, alle Ehre, König Jesus, sondern lebt so, strebt danach. Und hier mag ich dich vielleicht fragen als Auswärtiger, der nicht zur Gemeinde gehört, kann man das mal ansprechen. Wie bringst du dich in deiner Gemeinde ein? Bringst du dich so ein, als ob du deine Gaben so ab und zu mal geben möchtest, so als ein Wohlgeschenk von dir? Oder erkennst du an, ich will meine Gaben einsetzen, weil König Jesus es wert ist, dass ich mich wirklich so sehr ich kann für sein Reich einsetze? Wie ist deine Haltung gegenüber König Jesus? Wie dienst du ihm? Aber schaut mir her, Vers 11 sagt hier auch, dieser Dienst für Christus, das ist keine Schmach. Es heißt hier, Furcht und Freude liegen nah beieinander. Seine Herrschaft ist mit seiner Güte zusammen. Und Christus zu dienen, heißt gleichzeitig eigentlich alles von ihm zu bekommen, ein wahres Leben zu schmecken. Freut euch, frohlockt, dient ihm mit Freude und Frohlocken und mit Furcht. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne, ihr Lieben. Wir haben eingangs das Gedicht Invictus gehört von William Ernest Henley. Und es beschreibt diese Welt in ihrem Treiben. Aber es gibt auch ein anderes Gedicht, das darauf aufbaut, aus christlicher Sicht. Und das möchte ich euch vorlesen. Und ich wünsche mir so sehr, dass das wirklich unser aller Schlusswort ist, unser aller Herzenswunsch. Dorothy Day schreibt: Aus hellem Himmels Morgenrot, aus Licht und mit Gesang, dank ich dem ewig treuen Gott, dass Christus meinen Geist bezwang. Weil er des Schicksals Zügel hält, brauch ich nicht jammern, weil sich zeigt, nicht Zufall, Gott ist Herr der Welt, vor ihm mein Haupt sich dankbar neigt. Nach diesem Ort voll Zorn und Leid, komm ich zu ihm, dass ich hier bin. So bleibe ich auch im Flug der Zeit getrost, vertrauensvoll und kühn. Ich fürcht mich nicht vor dem Gericht, er trug die Strafe, die mir droht. Ich schaue ihm ins Angesicht, er ist mein Licht, mein Heil, mein Gott. Amen.